Ja, heute geht es um Priester, die ihre Macht missbrauchen. Um erstarrte religiöse Rituale, um seelsorgerliches Totalversagen, aber auch um ein Dramadreieck in der Familie, weiblichen Kleinkrieg und männliche Ignoranz sowie somatische Belastungsstörungen. Mit anderen Worten, wir haben es mit einer wahren Geschichte aus dem Leben zu tun, ungeschönt präsentiert im Buch der Bücher der Bibel. Die Hauptperson der Geschichte ist eine innerlich verletzte Frau. Mit dieser Verletzung hängen zusammen eine körperliche Blockade, ein psychisches Problem, nämlich chronisch auftretende depressive Phasen. Und zur Geschichte gehören ferner eine weitere Frau, die die Bibel als Widersacherin bezeichnet und welche die Schwachstellen unserer Hauptperson gnadenlos missbraucht und sie durch ihr Verhalten weiter und tiefer verletzt. Konkurrenzkampf unter Frauen. In der Bibel knallhart berichtet. Heute kaum mehr vorstellbar, oder? Dann gibt es noch den Ehemann, der sich im Grunde richtig verhält. Er versucht nämlich, seine verzweifelte Frau zu trösten. Ich hab dich doch lieb. Sei doch nicht traurig. Du hast doch mich. Damit will er ihr in bester Absicht helfen. Aber er bringt damit das Drama-Dreieck erst recht in Schwung. Denn die andere Frau registriert die vermehrte Aufmerksamkeit, die ihrer Konkurrentin zuteil wird und steigert ihre Gemeinheiten. Schließlich ein Mann Gottes, ein Priester, der Mensch, der dieser Frau vielleicht helfen könnte, welcher ihr Gottessicht der Dinge zeigen könnte und ihr mit seiner ganzen priesterlichen Autorität Mut zu sprechen könnte. Nur dieser Mann Gottes hat die seelsorgerliche Sensibilität eines ausgewachsenen afrikanischen Elefantenbullen. Und außerdem scheint er selbst gar nicht mehr daran zu glauben, dass man Gott persönlich erleben kann. Vielmehr reduziert sich sein Priesterberuf auf das Verwalten religiöser Rituale. Und jetzt endlich der Anfang der Geschichte steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 1. Ich lese mal die Verse 1 bis 8. Der Mann stammte aus dem Rama der Zufiten im Gebirge Ephraim und hieß Elkana ben Jerochem. Er war ein Enkel Elihus und Urenkel von Tohu, dem Sohn des Ephraimiters Zuf. Elkana hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. Peninna hatte Kinder, doch Hanna war kinderlos. Einmal im Jahr ging Elkana nach Shiloh hinauf, um Jahwe, dem Allmächtigen, anzubeten und ihm ein Opfer zu bringen. Als Priester Jahwes wirkten die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, dort. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Peninna und ihren Söhnen und Töchtern immer die Anteile, die ihnen zukamen. Hanna jedoch gab er einen doppelten Anteil, denn er liebte sie. Doch Jahwe hatte ihr eigene Kinder versagt. Ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Das wiederholte sich jedes Jahr. Immer, wenn sie zum Haus Jahwes hinaufzogen, kränkte die andere sie derartig, dass Hanna weinte und nichts aß. Elkana, ihr Mann, sagte dann zu ihr: Hanna, warum weinst du denn? Warum isst du nichts? Warum bist du so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Hannas Problem ist genau betrachtet ein dreifaches. Erstens, die Demütigung, die sie durch ihren Mann erlebt. Moment, wieso durch ihren Mann? Er hat doch gerade gesagt, Ich hab dich lieb, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne und so. Ja, sicher, verständnisvoll, liebevoll, aufmerksam, beinahe ein Traummann. Aber es gibt einen Schönheitsfehler. Elkana hat 2 Frauen. 2 Frauen, die sich seine Aufmerksamkeit und Zuwendung aufteilen müssen. 2 Frauen, die der Mann Elkana dadurch in eine gnadenlose Konkurrenzsituation gebracht hat. Und Hannah, wir lernen sie später noch einmal etwas besser kennen, ist eine Persönlichkeit mit Tiefgang. Sie kann tief lieben. Sie kann ihrer Freude einen herrlichen, jubelnden Ausdruck geben. Und sie kann bittertief leiden. Sicher möchte Hannah ihre ganze Liebe ungeteilt an Elkana verströmen und kann es nicht, denn Elkana hat 2 Frauen. Halt mal, höre ich da einen Einwand. Das ist ja im Alten Testament nichts Außergewöhnliches. Jakob zum Beispiel hatte die beiden Schwestern Rahel und Lea als Ehefrau. Und Abrahams Frau Sarah hat sogar ihren Mann gedrängt, mit ihrer eigenen Sklavin Hagar zu schlafen, damit Abraham endlich Kinder bekommt. Also die Bibel berichtet schonungslos, ehrlich von diesen und von anderen Beziehungskisten. Aber das Ergebnis ist halt nicht immer gut. Bei Jakob etwa gab es einen jahrzehntelangen Kleinkrieg unter den Frauen, eine unwürdige und traurige Konkurrenzsituation, die dann auch noch dazu führte, dass ein Hass entstand zwischen Josef und seinen Halbbrüdern. Also versteht mich richtig, gesellschaftlich war im alten Israel die Kombination ein Mann, mehrere Frauen durchaus akzeptiert. So wie das heute auch noch in vielen islamischen Ländern nach dem Vorbild Mohammeds möglich ist. Bis zu 4 Frauen darf ein Mann sich nehmen, wenn er es sich leisten kann und übrigens, wenn er die Zustimmung der anderen Frauen bekommt. Das wäre in Europa nicht möglich, denn wir haben in unseren Verfassungen die Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben. Also, obwohl die Bibel im Alten Testament viele Beispiele von Polygamie kennt, Gott, der Schöpfer, hat es nicht so geplant. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und als Frau schuf er sie. Sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir, ruft Adam aus, als er Eva kennenlernt. Ja, die patriarchalische Gesellschaftsordnung, in der ein Mann mehrere Frauen haben kann, sozusagen wie ein Statussymbol, hat mit Gottes Schöpfungsordnung nichts zu tun. Und ich denke, nicht nur für die betroffenen Frauen, auch für den Mann waren die Folgen negativ. Kindersegen, na gut, aber dafür eine ständig gespannte Atmosphäre im Haus. Gezänk. Ist das wirklich die Familie, die Mann sich gewünscht hat? Ja, wir wissen nicht, aus welchen Motiven heraus Elkana sich 2 Frauen genommen hat. Vielleicht handelte er auch unter Zwang, so wie der Jakob, der ja nur die Rahel wollte, aber dann gab sein Schwiegervater Laban die Töchter nur im Zweierpack heraus. Aber das Ergebnis für Hannah ist Demütigung. Eine zum Teil unerfüllte Liebe, Konkurrenzsituation mit Penina, der Widersacherin. Hannas zweites Problem, die Kinderlosigkeit. Auch das ist wieder im Alten Testament nichts Ungewöhnliches. Ja, in der Geschichte Israels ist das irgendwie ein immer wiederkehrendes Problem. Was haben Abraham und Sarah daran gelitten, keine eigenen Kinder zu haben? Gott hat ihre Gebete nicht umgehend erhört. Sie mussten warten, jahrelang. Jahrzehntelang. Gott wollte ihren Glauben an diesem Problem wachsen lassen. Sie haben geglaubt und zwischendurch auch mal resigniert. Und endlich wird Sarah dann doch noch schwanger. Sie selbst hatte es nicht für möglich gehalten. Also gut, zurück zu Hannah. Ich frage mich, warum bei ihr und bei den anderen Frauen das Problem Unfruchtbarkeit, und ich sag mal Unfruchtbarkeit, so häufig auftritt. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen dem gewaltigen Erwartungsdruck von Seiten der damaligen Gesellschaft auf die Frau. Kinderlosigkeit gilt als Schande, Kinder aber als Segen Gottes. Und vielleicht wirkt der gesellschaftliche Druck bei manchen Frauen geradezu wie eine Blockade. Der ständige Gedanke, ich muss aber für meinen Mann Kinder gebären, der wirkt vielleicht erst recht negativ. Und die Bibel formuliert es so, der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Kommen wir zum dritten Problem von Hannah. Das sind die Kränkungen und Verletzungen durch Peninna. Ich lese noch mal gerade Vers 6 und 7. Ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit. Das wiederholte sich jedes Jahr. Immer wenn sie zum Haus Jahwes hinaufzogen, kränkte die andere sie derartig, dass Hannah weinte und nichts aß. Ja, es wäre eine Sache, wenn Hannah hin und wieder auf ihren Schwachpunkt hingewiesen worden wäre, etwa durch eine spitze Bemerkung in einer Streitsituation. Aber das Vorgehen der Widersacherin hat noch eine ganz andere Qualität. Sie kränkte sie so sehr und so ging es alle Jahre und ganz besonders am Höhepunkt des Jahres, wenn die ganze Familie mit allen anderen zum Opferfest nach Shiloh zog. Und dann hat es Peninna wieder einmal geschafft, dort wo alle feiern und sich freuen, sitzt Hannah und weint und isst nichts von dem Festessen. Ich finde, das klingt so ähnlich wie wenn in unseren Familien an Weihnachten die unterschwelligen Konflikte offen zutage treten und eskalieren. Und erst an dieser Stelle greift ihr Mann ein. Und wir haben es ja gehört, was er liebevoll sagt, sicher. Aber liebevoll schon, aber doch mit der Motivation, Hannah, du wirst uns doch jetzt nicht das schöne Fest verderben. Ich glaube nicht, dass solche Sätze in diesem Zusammenhang besonders hilfreich sind. Wie geht die Geschichte weiter? Ich lese von Vers 9 bis Vers 11. Eines Tages jedoch stand Hannah nach dem Opfermahl in Shiloh auf. Der Priester Eli saß auf einem Stuhl neben dem Eingang zum Heiligtum Jahwes. Hannah war im Innersten verbittert. Sie betete zu Jahwe und weinte sehr. Dabei legte sie ein Gelübde ab und sagte, Jahwe, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an, denk an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jahwe, gehören und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Hannah trifft eine Entscheidung. So kann es nicht weitergehen. Das halte ich nicht mehr aus. Ich will nicht kaputt gehen. Diese Frau bleibt nicht in der Depression, sondern sie macht sich auf. Sie will Befreiung. Hannah setzt sich in Bewegung. Oft verharren wir in unserer Situation. Wir bitten Gott schon um Hilfe, aber wir machen uns nicht auf. Gott will uns in Bewegung setzen. Jesus selbst hat nicht selten, wenn er Menschen gesund gemacht hat, sie dazu aufgefordert, steh auf, öffne die Augen. Oder zum Zachäus, der auch in seiner negativen Rolle in Jericho gefangen ist, steig herab vom Baum. Hannah steht auf und sie geht zum Haus Gottes. Sie ist ehrlich mit ihren Gefühlen und auch noch mutig. Da sitzt dieser alte, würdige Priester Eli am Türpfosten des Tempels. Er hat hier sozusagen das Hausrecht. Hanna weiß sich beobachtet. Sie will aber mit ihrer Not nicht zum Priester, sondern zum Vater im Himmel. Wie macht man das? Vielleicht ein Kerzchen anzünden, ein stilles Gebet sprechen, ja, 10 Ave Marias, 3 Vater Unser. Nein, sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie betete lange. Hanna vergisst beim Beten alles um sich herum. Sie sieht nicht den Priester Eli, sie sieht keine anderen Leute. Sie wirft sich vor Gott nieder und kommt mit ihren Gefühlen und ihrer ganzen Last zu ihm. So sollen wir zu Gott kommen. Authentisch, ehrlich. Und uns Zeit lassen. Und dann kann es sein, dass uns der Heilige Geist eine ganz neue Sicht des Problems, unseres Leidens gibt. Hanna bekommt einen Gedanken, der vorher noch nicht so da war. Sie betet nämlich: Jahwe, du Allmächtiger, sieh doch das Elend deiner Dienerin an, denke an mich und vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann soll er sein Leben lang dir, Jahwe, gehören und niemals soll sein Haar geschnitten werden. Also dieser Gedanke, den noch nicht vorhandenen Sohn in besonderer Weise Gott zu weihen, Hanna spricht in diesem Moment aus, als sie in der Gegenwart Gottes steht. Wer hat ihr nur diesen Gedanken gegeben? Und wieder tut sie einen Glaubensschritt. So wie der gelähmte Mensch, den Jesus heilt, nach Jahren des Liegens aufstehen muss, so steht nun auch sie auf, indem sie betet: Wenn du mir einen Sohn schenkst, dann. Also sie stellt sich im Glauben bereits vor, dass Gott ihr Gebet erhört und vertraut Gott diesen Sohn, um den sie im Glauben betet, bereits an. An dieser Stelle sollten wir uns kurz mal klar machen, was das eigentlich damit gemeint, dass Hanna ihren Sohn Gott zur Verfügung stellt. In den Gesetzen des Mose beansprucht Gott alle männliche Erstgeburt für sich. Also, wenn ein Schaf oder eine Kuh zum ersten Mal ein männliches Lamm bzw. Kalb wirft, dann soll der Bauer dieses Jungtier dem Priester zum Opfer geben. Damit werden die Israeliten daran erinnert: Macht euch klar, dass alles, was ihr zum Leben braucht, von Gott kommt. Und seid dankbar dafür. Gebt Gott nicht irgendwann mal etwas Zweitklassiges ab, sondern gebt ihm nur das Erste und das Beste. Analog war es bei den Kindern in der Familie. Der erstgeborene Sohn gehörte Gott. Aber natürlich soll es kein Menschenopfer geben, sondern dieser Sohn wird dann durch ein Tieropfer ausgelöst. Ja, die kinderlose Hanna, die geht in ihrem Gebet jetzt weit über diese Vorschrift hinaus. Sie verspricht Gott, nicht nur ein Tieropfer zu geben, wenn der erhoffte Sohn geboren wird, sondern wirklich das Kind selbst an Gott abzugeben. Also sie opfert Gott das, was sie sich zugleich am meisten wünscht. Einen Sohn, den sie Tag für Tag um sich herum hätte, der immer zu ihr hält, der sie später mit seiner Arbeitskraft unterstützt. Auf diesen ersehnten Sohn verzichtet sie in ihrem Gebet. Und als Zeichen dafür soll er lange Haare tragen, so wie einst der starke Simson, dessen lange Haare ebenfalls ein Ausdruck der Zugehörigkeit zu Gott waren. Und vielleicht denkt ihr bei dieser Weihe auch an Johannes den Täufer, dessen Eltern ja ebenfalls bis zu seiner Geburt kinderlos waren und der auf Anweisung des Engels gleichfalls Gott geweiht wurde. Und als erwachsener Mann zieht sich dieser Johannes dann in die Wüste zurück und führt ein asketisches Leben und wird schließlich zu einem beeindruckenden Prediger und Täufer am Jordan. Und so soll auch aus Hannas Sohn einmal ein besonderer Mann Gottes werden. Darauf wird Hannah hier schon vom Geist Gottes vorbereitet. Ja, soweit so gut. Die Wendung zum Guten ist jetzt schon ganz nah, aber dann kommt es noch beinahe zu einer Katastrophe. Denn nun tritt unser Priester Eli auf den Plan. Ein Mann Gottes, von dem man getrost sagen kann, nobody is perfect. Ich lese mal noch Vers 12 bis 14. Hanna betete auf diese Weise lange vor Jahwe und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten, konnte aber nichts hören, weil sie still für sich betete. Darum hielt er sie für betrunken und fuhr sie an: Wie lange willst du dich hier als Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch loswirst. Hanna, die Gequälte, Gedemütigte, Verletzte, jetzt erhält sie nochmal einen Schlag ins Gesicht. Ausgerechnet in dem Moment, wo sie sich Gott ganz geöffnet und anvertraut hat. Und ausgerechnet von dem Mann, der als Vertreter Gottes hier eingesetzt ist. Was hättet ihr an Hannas Stelle getan? Hanna ist doch eine emotionale Frau. Wir haben vorhin gehört, dass sie ihren Gefühlen freien Raum gibt. Was hindert sie jetzt einmal so richtig auszurasten? Warum schreit sie diesen seelsorgerlichen Trampel von Priester nicht an? Und damit nicht genug. Es hätte nämlich für Hanna noch weitere Gründe gegeben zu sagen, jetzt reicht es mir endgültig, denn von den beiden Söhnen des Priesters Eli, die seine Nachfolger waren, heißt es, sie kannten Jahwe nicht. Schamlos missbrauchten sie ihre Machtstellung bei den Gläubigen und beraubten diese sogar von sexuellem Missbrauch, spricht die Bibel hier. Also warum erklärt Hanna angesichts solcher Missstände nicht ihren sofortigen Tempelaustritt? Warum sagt sie nicht zu Gott, dass es jetzt endgültig aus ist zwischen ihr und ihm? Ich glaube, Hanna hat auf ihrem Leidensweg der jahrelangen Demütigungen auch sehr viel gelernt. Ja, man könnte sagen, so gemein und unfair und abscheulich ihre Widersacherin Peninna zu ihr gewesen ist, für Hanna war Peninna auch ein Werkzeug Gottes. Peninna war der Schleifstein, der den rohen Edelstein Hanna im Lauf der Jahre zu einem herrlichen Brillanten geschliffen und poliert hat. Und Hanna reagiert nun auf eine wunderbare Art und Weise. Ich lese noch Vers 15 und 16. Nein, mein Herr, erwiderte Hanna, ich bin nicht betrunken, ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Jahwe mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Und diese geduldige und aufrichtige Erklärung baut dem Priester, der sich als ein so unsensibler Mensch gezeigt hat, dann doch eine Brücke. Nun kann er doch noch als Mann Gottes handeln und antwortet: Geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Ja, Eli spricht Hanna im Namen des Allmächtigen seinen Segen zu. Und dieses Segenswort ist nicht nur eine Formel oder eine Floskel, das ist ein vollmächtiger Zuspruch im Namen des Herrn. Wie geht die Geschichte aus? Hanna geht getröstet von Gottes Tempel zu ihrem Mann zurück. Der Friede Gottes ruht nun auf ihr. Keine Stichelei kann sie nun mehr erschüttern, denn sie hat den Zuspruch Gottes, der ihr durch den Priester Eli zuteil wurde. Und dieser tiefe Friede, den nur Gott geben kann, durchströmt sie durch und durch. Und ich interpretiere, verändert Hannas Körper. Die Verkrampfung ist weg, der innere Druck beseitigt. Obwohl das ersehnte Kind noch nicht gezeugt ist, ist Hanna schon eine ganz andere geworden. Und Gott öffnet ihren Körper. Und als Elkana wieder mit Hannah schläft, wird sie schwanger, bekommt einen Sohn und nennt ihn Samuel. Das heißt, er hört von Gott. Und damit nicht genug, Hannah wird nun immer sichtbarer, eine Frau Gottes, eine starke Frau. Ohne dass ihr Mann Einspruch erhebt, löst sie ihr Versprechen ein. Sie bringt Samuel, als er kein Säugling mehr ist, gemeinsam mit ihrem Mann zu Eli. Und von der Gottesfrau Hannah ist ein Lobgesang, ein Psalm überliefert, den ihr aber nicht im Buch der Psalmen findet, sondern im 1. Samuel Kapitel 2. Das ist ein schöner, gewaltiger, ein jubelnder Lobgesang. Und den dürft ihr gerne mal in dieser Woche für euch selbst lesen. Und der berühmte Lobgesang der Maria im Neuen Testament, den ihr auch lesen dürft, der klingt ganz ähnlich. Also da ist eine direkte Verbindung vom Alten ins Neue Testament, von Samuel und Hannah zu Johannes, dem Täufer und Jesus. Samuel wächst im Haus Gottes auf, er wird ein großer Gottesmann, ein oberster Richter und Anführer, zu dem das ganze Volk Israel kommt, wenn er sie zusammenruft. Wäre er das geworden, wenn Hannah ihr Gelübde nicht gehalten hätte? Und wäre Hannah zu dieser beeindruckenden Gottesfrau geworden, ohne ihren Leidensweg? Ich glaube nicht. Ich fasse zusammen, was können wir von Hannah lernen? Gott wird in den Schwachen mächtig. Geh mit den Bruchstellen und Verletzungen deines Lebens zum Herrn. Menschen können dir dabei schon helfen, aber denk dran, Menschen können auch versagen. Das ändert aber nichts an Gottes Größe. Es kommt darauf an, dass du in deinem Elend nicht hocken bleibst, sondern dass du dich aufmachst, bis du mit deiner Last und deinen Gefühlen vor dem Angesicht Gottes stehst. Und erst hier in der Nähe Gottes wird sich etwas verändern. Aus deiner Last wird ein Gebet. Nimm dir Zeit zum Beten und halte deine Zweifel, deine Verletzung, deine Sehnsucht nicht zurück. Wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan, sagt Jesus Christus.